Suchenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn. Und dann Kapitel 4, Vers 12. Der wich aus nach Galiläa, lesen wir. Er wohnte in dem Gebiet Galiläa, damit erfüllt würde, Vers 14, was durch den Propheten Jesaja geredet worden ist, der sagt, Land Zebulun und Land Naphtali, gegen den See hin, oder eigentlich, wie manche Bibelübersetzungen näher am Text bleiben, oder wie das steht im Alten Testament, Land Zebulun, Land Naphtali, der Weg am See, jenseits des Jordans, Galiläa der Nationen. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Und jetzt eine Parallelstelle aus dem Johannesevangelium, das in sehr wenigen Worten zusammenfasst, was Matthäus in den ersten vier Kapiteln zu tun versucht oder gedenkt. Johannes Kapitel 10, Vers 1. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe hineingeht, sondern anderswo, auf einem anderen Weg hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter, und die Schafe hören seine Stimme, und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie seine Stimme nicht kennen. Diese Bibelstellen behandeln das gleiche Thema. Würden wir lesen den griechischen Text oder eine genauere Übersetzung dieser Worte, wäre es ersichtlich, dass alle drei Abschnitte reden von dem Weg des Messias. Der Weg in der Wüste. Der Weg bereitet an dem See. Und dieser im Alten Testament vorausgesagten Weg. Wie sollten die verlorenen Schafe Israels unter all den Führern, all den Leitern, großen Gestalten der Geschichten ihren König erkennen? Johannes in diesem Abschnitt gibt uns vier ganz klare Anhaltspunkte. Zunächst, sie sollten den Hirten erkennen an den Weg, den er erwählt. Das heißt, wie er zum Hof hinaufgeht. Geht er durch die Tür? Oder geht es irgend auf einen anderen Weg? Letzte Woche, meine Lieben, haben mich ausgesperrt. Und es war Mitternacht, und sie hören die Klingel nicht, und sie hören nicht, wenn ich, und mein Joshua war nicht in seinem Schlafzimmer, er ist in Amerika, er ist immer meine Ausweichsmöglichkeit mit meiner Schuhe, schmeiße ich meine Schuhe auf sein Fenster, und er steht auf und schimpft, und dann öffnet die Tür. Aber dieses Mal musste ich einbrechen durchs Kellerfenster. Ich habe ihn inzwischen vermauert, jetzt kann ich das nicht mehr machen. Aber hätten die Nachbarn mich um Mitternacht gesehen, durchs Fenster, Kellerfenster ins Haus eingehen, was hätten sie von mir gehalten? Wer geht ins Haus auf diesen Weg? Sieh, man sieht den Hausbesitzer und den Räuber dran, an welchen Weg er erwählt. Zum Haus. Und genauso in diesem Text, der auf einen anderen Weg kommt. Der ist ein Dieb und ein Räuber, er ist nicht der Hirte selbst. Zweitens, Erkennt man den wahrhaftigen Hirtenkönig Israels an den Dienst der Türhüter? Es gab einen, der an der Tür stand, der den Schafen den König vorgestellt hat. Johannes der Täufer arbeitete einige Jahre lang, um das Volk zu bereiten auf den Kommen des Herrn. Und wenn der Herr kam, was sagt der Text? Er war der Wegbereiter. Er hat ihn den roten Teppich gerollt vor ihn hin, auf dass er Zugang hat zu Israel. Dann subjektive Beweise. Die Schafe erkennen den wahren Hirten an seiner Stimme. Naja, ich werde nicht ewig umeinander erklären jetzt. Wenn du nicht weißt, was ich jetzt meine, bist du nicht gläubig. Du erkennst das, wenn du das Wort Gottes liest, wenn du hörst, was Jesus über dein Leben, über sich sagt. Wenn du ein Schaf Christi bist, erkennst du seine Stimme. Es gibt ein Zeugnis in dir, das ist die Wahrheit, was er spricht. Ein subjektiver Beweis. Und du willst in deinem Leben erleben. Erlebnisse machen auf deinem Lebensweg, unterwegs mit Jesus, in der Nachfolge Jesu, die immer wieder lebenslang bestätigen werden, dieser ist der gute Hirte. Und so, objektive und subjektive Anhaltspunkte. Vornehmlich, Matthäus erhielt die Aufgabe vom Herrn, den Hirten Israels, den größeren Sohn Davids, den verlorenen Schafen Israels vorzustellen. Wenn wir das Wort Hirten benutzen, das ist gestern in der Predigt eben nicht rausgekommen. Hirten ist nicht der Fürsorger in erster Linie. Der Hirte ist der Leiter, der Besitzer. Weißt du, ich kenne nur einen Hirten und er liebt seine Ziegen nicht wie er seine Frau liebt. Wisst ihr, was ich meine? Hoffentlich. Und hoffentlich riecht sie wesentlich besser als sie. Aber er ist ihr Führer. Er sorgt für sie. Und wenn die Bibel redet von dem guten Hirten, zeichnet dieser gute Hirte sich dadurch aus, dass er sein Leben gibt für die Schafe. Aber wenn der Jude diesen Begriff den Hirten gelesen hat, hat er gedacht an Prophezeiungen des Alten Testaments. Das ist der König. Das biblische Wort für Herrschen im positiven Sinn im Alten Testament ist weiden. Der König wird aufstehen und weiden seine Herde. Und so hier, wenn wir reden vom Hirten, ich will hier bei euch keine schönen pastoralen Gefühle erwecken heute Morgen. Ich möchte das Wort verwenden, wie Jesus ihn verwendet, wie Matthäus ihn verwendet, der rechtsmäßige König Israels, der größere David. Der große Hirte, der nicht nur ein paar Schafe in der Wüste irgendwo führen soll, sondern Israel. Wie wird Matthäus uns den Königskandidat vorstellen? Er erinnert seine Leser zunächst an den Weg in den Hof, an die Tür, durch den Messias gehen soll. Diese Tür, dieser Zugang zur Herde, wurde von alttestamentlichen Propheten vorausgesagt und festgelegt. Das ist, was Johannes meinte auch in seiner Darstellung. Wie erkennen wir den Messias? Er ist derjenige, der beschreitet den vorgesehenen, festgelegten Weg zu Israel. Gemäß alttestamentlichen Prophezeiungen. Und in den ersten Kapiteln besonders von Matthäus Evangelium liest man immer wieder den Kehrreim, dies oder jenes geschah, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet wurde, und dann folgt das alttestamentliche Zitat. Zweitens betont Matthäus nicht nur den Weg, sondern auch den Türhüter der Schafe, Johannes den Täufer. Und wie er den Weg des Herrn bereitet, wie er den Teppich vor ihn rollt, auf seinem Weg zum Hof, zur jüdischen Nation. Drittens, natürlich spielt hier in diesem Buch die Stimme des Herrn eine große Rolle, wie in kein anderes Buch eigentlich, die Reden des Herrn. Und ich finde es einfach interessant, wenn ein Mensch stille bleibt lang genug, nachzudenken, das tun wenige Menschen und selten, stille lang genug, um die Reden des Herrn zu lesen, um wirklich nachzudenken über die Bergpredigt, die Ölbergpredigt, die Himmelsreichgleichnisse, wie der Herr Wahrheit darstellte, was er sagte, würden Menschen sich genügend mit der Stimme des Herrn beschäftigen, würden sie sehen, dieser ist wirklich der versprochene König. Und Matthäus wird natürlich in späteren Kapiteln die Nachfolge des Herrn sehr betonen. All diese vier Anhaltspunkte. Er stellt Jesus als Israels Erlöser dar. Und oh, wie weit reicht er in die Geschichte zurück. Kapitel 1, Vers 1. Buch des Ursprungs, des Genesis, der Genealogie Jesu Christi. Er hätte es auch schreiben können, Buch des Ursprungs der Nation. Wir gehen hier zurück auf Abraham. Hier ist die Genealogie, der Stammbaum unseres Herrn. Ihr habt diese Unterlage. Er beginnt mit der Genealogie Jesu. In den ersten 17 Versen rollt er die ganze israelitische Geschichte auf den Tisch. Er überblickt ihre ganze Geschichte in 17 Versen. Und wir sehen, dass ihre Geschichte in drei Epochen dargestellt wird. Die Zeit von Abraham, Vers 17, bis David. Und dann die Geschlechter von David. Das ist nichts anderes als die Könige Israels und dann Judas, die königliche Familie. Und dann die Zeit, wo Israel weggeschleppt wurde nach Babylon bis auf Christus. Drei geordnete Abschnitte der Geschichte. Und dann ist die Rede wird die ganze Geschichte irgendwie eine Vorbereitung aufs Kommen des Herrn. Und dann, wenn man wiederum liest, hat jemand ein Bleistift oder etwas, was ihr nicht verwendet? Ah, ich habe etwas. Entschuldigung. Dann ist die Rede von der Geburt des Herrn Jesus, von seiner Erforschung durch die Weisen und so weiter. Und dann geht der junge König weg nach Ägypten. Wieso? Auf das erfüllt würde, was der Propheten geschrieben hat, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Hier ist ein Vers, der mit Israels Erlösung zu tun hatte. Israel erlöst aus dem Sklavenhaus Ägyptens, Gottes Sohn Israel gerufen aus Ägypten. Und wir sehen irgendwie in diesem ersten Abschnitt des Evangeliums, dass die Geschichte Israels ist die Geschichte dieses Mannes. Die ganze Geschichte Israels war die Vorbereitung der Ankunft dieses Mannes. Und selbst bei seinem Weggang nach Ägypten und seiner Rückkehr ins Land widerspiegelt er die Erlösung Israels. Der Name dieses Mannes, Jesus. Die Rettung Jehovas, er wird Israel von seinen Sünden retten. Die Geschichte dieses Mannes ist die Geschichte der Befreiung Israels. Wenn wir schon mit einer Genealogie beginnen, sollten wir vielleicht über die anderen Evangelien nachdenken und sie vergleichen. Zwei Evangelien haben Stammbäume. Markus hat keinen. Johannes hat keinen. Lukas hat einen Stammbaum und Matthäus. Markus beschreibt unseren Herrn Jesus als der Knecht des Herrn, als den Diener Gottes. Und wenn du einen Diener anstellst, ist sein Stammbaum, seine Herkunft, seine ganze Geschichte vorher unwesentlich. Hauptsache er arbeitet, Hauptsache er tut was. Es gibt keinen Stammbaum in diesem Evangelium. Johannes präsentiert den Herrn Jesus als der Sohn Gottes und statt ein Evangelium, ein Stammbaum, er beginnt mit diesen Worten, Am Anfang war das Wort, in aller Ewigkeit war er da. Gott gleich, bei Gott, er ist der Schöpfer aller Dinge. Natürlich, das Evangelium des Gottessohnes hat keinen Stammbaum. Lukas beginnt mit Josef und führt seinen Stammbaum zurück bis auf Adam. Das Evangelium, das der Menschensohn vorstellen will, geht zurück auf den ersten Menschen. Matthäus geht zurück auf David und Abraham, über die Königsfamilie. Die Evangelien überschneiden sich natürlich zwischen Abraham und David. Aber dann, Lukas verwendet den oder nennt den Sohn Davids Nathan und Matthäus Salomon. Denn einer war der Königsfamilie, ein anderer der Stammbaum eines anderen Nachkommen. Und das hat Theologen immer wieder zum Anspruch oder dazu geführt, dass sie sagen, hier ist ein Widerspruch, zwei verschiedene Stammbäume. Ja, ist das so ein Widerspruch? Du hast auch zwei verschiedene Stammbäume, oder? Ist das ein Widerspruch, dass deine Mutter und ein Vater hast? Ich glaube manchmal, dass Theologen suchen Widersprüche. Sie wollen sich damit schmücken, dass sie kritische Leute sind. Ich finde es so lustig mit Kindern im Gymnasium, dass sie kommen nach Hause und die sollen kritisch sein. Aber es ist ganz interessant, dass die Leute, die ihnen Kritik beibringen wollen, bringen ihnen eine sehr unkritische Haltung gegenüber Sozialismus bei. Und liberale Haltung. So einseitige Kritik. Sie müssen korrekt denken. Und korrekt denken heißt Sozialismus. Korrekt denken heißt liberal denken. Alles in eine Richtung. Ich finde es eigentlich interessant, jetzt wo ich länger Christ gewesen bin, ich habe früher die liberale Theologen nicht gelesen. Ich lese sie jetzt, um irgendwie zu sehen, wo sie vom Pfad abweichen. Und es sind manchmal solche banale Sachen. Wenn man diese Stammbäume anschaut, ich glaube, es ist interessant, das zu tun, wir sehen, die Formen sind anders. Und Lukas, er sagte, Josef ist der Sohn des. Und der Stammbaum ist zurückverfolgt auf Adam. Und Adam ist der Sohn Gottes. Im Sinne, Gott hat ihn als besonderer Geschöpf geschaffen nach seinem Ebenbild. In Matthäus ist die Formulierung anders. David zeugte Salomon. Salomon zeugte Rehoboam. Zeugte durch die ganze Geschichte. Bis auf Josef. Und dann lernen wir, dass irgendjemand Josef gezeugt hat. Und dann Kapitel 1, Vers 6. Und Jakob aber zeugte Josef, den Mann Marias, von welcher, und hier ist dieses Fürwort, dieses possessive Pronomen feminin, von welcher, von Maria, Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. Und wenn du Lukas anschaust, siehst du eigentlich, dass das Marias Stammbaum war. Obwohl Josef ernannt wurde, in dem Stammbaum sind nur Männer ernannt. Und das ist so, dass ich meine Stammbäume gehen von weiblichen und männlichen Seite. In unserer Kultur erwähnen wir Männer und Frauen in Stammbäumen. In der damaligen hellenistischen Kultur nicht. Und so, wenn die Rede ist von Josef in Lukas, ist die Rede eigentlich davon, dass er als Mann des Marias, der Maria, genannt wird. Zwei Stammbäume, zwei Seiten der Geschichte, eine königliche Linie, Matthäus, eine andere Davids Linie, Lukas. Aber dann haben wir ein großes Problem, ein zweites, Vers 11. Josia aber zeigt es Joachim und seine Brüder um die Zeit der Wegführung nach Babylon. Und das Problem ist folgendes. Wenn du liest 2. Samuel Kapitel 5, ist die Rede davon, dass ein Nachkommen Davids aus der königlichen Linie wird sitzen auf dem Thron Davids und sein Thron wird befestigt werden, ewiglich. Das haben wir gestern gelesen. Aber wenn man liest in Jeremia um die Zeit der Wegführung nach Babylon, Kapitel 22, lesen wir von einer dieser Königssöhne, Vers 28, denn ist in dieser Mann Konje, ein verachtetes Gefäß. Vers 30, so spricht der Herr, schreib diesen Mann als kinderlos auf, als einen Mann, dem nichts gelingt in seinen Tagen. Denn von seinen Nachkommen wird es nicht einem gelingen, auf dem Thron David zu sitzen und weiterhin über Juda zu herrschen. Now, hier ist ein großes Problem. Wenn David wurde versprochen, dass einer seiner Söhne sitzen wird ewiglich auf seinem Thron. Als seine Nachkommen waren gestorben und obwohl sie alle angeführt sind in Matthäus Evangelium, sieht man bis zu diesem Konja oder Joachim, die Könige geworden sind. Aber nach seiner Zeit, keine dieser Männer sind Könige geworden. Erfüllung von Jeremia 22. Die Frage ist, wenn David einerseits versprochen wird, dass ein König ewiglich auf seinem Thron sitzen wird und dann Konja gesagt wird, kein von seinen Nachkommen wird sitzen am gleichen Thron, wie wird das erfüllt? Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, und das ist eine Jungfrauengeburt. Das ist die einzige Möglichkeit. Dass einer über David das Thronrecht erhält, ohne leiblicher Nachkommen zu sein. Und das haben wir in dem Fall Jesu. Er war leiblicher Nachkomme Davids durch Maria. Lukas Evangelium macht das deutlich. Aber auf der väterlichen Seite, ja, väterliche Seite, wenn man so davon reden darf, wer war sein Vater? Ja, sein Stiefvater. Und derjenige, durch den er das Thronrecht erwarb, war Josef. Aber Josef war nicht sein Vater. Und so man sieht, wenn man die Probleme der Theologen ein bisschen überlegt und ein bisschen länger nachbohrt, die sind wunderbare Zusammenhänge der Heiligen Schrift, die man erkennen kann. Beachten wir hier, dass Josef in Matthäus Evangeliums Hauptgestalt ist, nicht Maria wie in Lukas Evangelium. Er wird geführt durch Engelbotschaften und durch Träume. Im Traum wird er über Gottes Erlösungsplan unterrichtet. Obwohl er gerecht war, und als gerechter Mann hätte er Maria nicht zur Frau genommen, denn es war offenbar, dass sie mit einem anderen Mann etwas gehabt hat. Als gerechter Mann hätte er Maria entlassen. Aber der Traum hat seine Pläne geändert. Er nahm sie zur Frau und er kannte sie nicht, hatte keine sexuelle Verbindung mit ihr, bis sie den Sohn Jesus geboren hat. Und so wir sehen, dass wir eine echte Jungfrauengeburt hier haben. Wichtige Verse haben wir hier. Zunächst, die Jungfrauengeburt ist nicht die Erfindung der Apostel. Schauen wir das an, Vers 18. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden durch den Heiligen Geist. Denn Josef hat den Traum, Vers 22, dieses alles geschah, aber damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel nennen, was übersetzt ist Gott mit uns. Sieh, diese war nicht die Erfindung von Matthäus und Johannes und so weiter.
Die Jungfrauengeburt war nicht eine nachträgliche Idee, die später erfunden wurde, um Jesus zu ziehen mit Übernatürlichkeit. Die Jungfrauengeburt war verheißen 7 Jahrhunderten vorher, dass Gott dem Volk ein großes Zeichen geben würde. Der König wird ein wird geboren durch Jungfrauengeburt, sein Titel Gott mit uns. Die junge Frau Jesajas gebar ihm einen Sohn, genannt Immanuel. Aber der griechische Text des Alten Testaments macht es deutlich, dass eines Tages eine echte Jungfrau einen Sohn zur Welt bringen wird, Immanuel. Und der Name des Sohnes, Jesajas, nimmt eine viel größere Bedeutung an. Was war der eigentliche Sinn der Jungfrauengeburt? Dass Gott mit uns ist, Immanuel. Dass Gott, der Allmächtige, unser Planet besucht, als wahre, echte Mensch, aber als Gott, Mensch geworden, ohne menschliche Zeugen. So, das ist das Erste, was ich an dieser Geschichte erkennen kann. Die Jungfrauengeburt war ein Teil des Weges des Hirtenkönigs, vorgesehen im Alten Testament, erfüllt im Leben Jesu Christi. Das Zweite ist auch wichtig. Die Jungfrauengeburt besagt die Erhabenheit des Kindes, nicht der Mutter. Josef war gerecht. Maria war erwählt. Das sind tolle Eltern. Ein gerechter Vater, eine erwählte Mutter. Er erkannte sie nicht, bis sie den Sohn Jesus zur Welt gebracht hat. Das heißt, dies war eine echte Jungfrauenschaft, Jungfrauengeburt. Aber die römische Kirche lehrt, dass sie nicht nur Jungfrau war vor der Geburt Jesu, sondern, und ich kann es nicht verstehen, die schreiben, es ist ein wunderbares Geheimnis, sie ist Jungfrau geblieben während der Geburt. Entschuldigung, wir wollen nicht lachen über heilige Dinge, aber das wird behaupten, dass sie während der Geburt Jungfrau geblieben ist und dass sie nach der Geburt immer während der Jungfrau geblieben ist. Aber der Text sagt, er erkannte sie nicht, er nahm sie zur Frau, er erkannte sie nicht, bis sie geboren wurde, hergeboren wurde. Man braucht nur den normalen Gebrauch dieses Wortes nachzuschlagen. Kapitel 2, Vers 13. Er sagt zu, im Traum, der Engel sagt zu Josef und Maria, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Was heißt das? Dieser Zustand ist vorübergehend und findet ein Ende. Ich sage dir was, dann kommst du zurück nach Israel. Es ist ganz normaler Wortgebrauch und anderswo in der Bibel bestätigt, dass Maria schon eine normale Eheleben mit ihrem Mann nachher gehabt hat. Jesus hatte Brüder, Jesus hatte Schwester. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, den Text genau zu lesen. Katholiken in der Geschichte verehrten den Mutter, die Protestanten zusammen mit den Weisen von Morgenland ehrten den Sohn. Die Weisen von Morgenland sind nicht so weit hergekommen, um Maria zu begrüßen und zu preisen. Sie knieten sich vor dem Sohn. Und das ist, wo wir gehören. Jungfrauengeburt war ein wunderbares Vorrecht für diese Frau. Sie war erwählt, unter allen Frauen den Herrn zur Welt zu bringen. Aber der Ausgang der Jungfrauengeburt ist die Verehrung Gottes. Gott ist mit uns. Kapitel 2, Verse 1 bis 12. Wir verfolgen den Weg des Herrn eine Station weiter. Die Weisen lassen sich vom Alten Testament herleiten. Sie kommen geführt von einem Licht, das ihnen aufgegangen ist. Sie sind, so wie der Text uns sagt, etwa 2 Jahre gepilgert. Sie sind hingekommen nach Jerusalem zum Königstaat. Sie sind draufgekommen, das muss der König der Juden sein. Sie erkundigen sich, wo ist er? Meine Güte, Herodes kennt seine Bibel nicht. Er ruft die Theologen, wie viele Leute, die kennen ihre Bibel nicht. Und sie sagen, der Pfarrer wird es wohl wissen. Er ruft die ganze Pfarrer. Und sie schlagen nach und sie sagen, er wird geboren in Bethlehem. Ja, danke, sagen die Weisen. Und dann sehen sie tatsächlich, der Stern geht nach Bethlehem. Geführt durch ein astronomisches Zeichen, die genauere Führung erhalten sie durch das Wort Gottes. Hier sehen wir Gottes Offenbarung in der Natur und Gottes Offenbarung in seinem Wort im Einklang. Hier ist der erwählte König. Micha hatte 700 Jahre vorher geschrieben, derjenige, der Israel weiden sollte, der König Israels, dessen Ausgänge von der Ewigkeit sind, von den Tagen der Urzeit, er wird geboren in Bethlehem. Hier befindet einem auf den Weg des Herrn. Kommen die Weisen nach Jerusalem, ist die Rede von zwei Königen. Der Usurpator auf seinem Thron sieht in den neugeborenen König eine Bedrohung für seinen Thron. Und Herodes wusste immer, mit der Konkurrenz fertig zu werden. Ich glaube, es war später Cicero in einer Rede hat gesagt, er wäre lieber Herodes Sau als sein Sohn. Und das aus gutem Grund. Er hatte schon viele gefährliche Leute ausgeschaltet. Seine Lieblingsfrau hat er verdächtigt, die Mariamme, und zwei seiner Brüder hat er auch mit ihr ermordet. Einige Tage vor seinem Tod nahm er seinen Sohn, die Freude am Thron, er nahm sein Leben, bevor er starb. Er war ein Mörder. Er wusste, politische Konkurrenz immer ein Ende zu machen. Und so er sagte, ja, ich möchte das Kind ehren. Sag mir, wo es ist. Er fühlt sich dann hintergangen, wenn die Weisen zurück nach Morgenland pilgern, ohne ihm zu sagen, wo das Kind ist. So ermordet jedes männliche Kind 2 Jahre und unter und jünger. Das ist die Zeit, die er erfahren hat von den Weisen. Der Herr Jesus war wahrscheinlich etwa 2 Jahre alt. Ist eigentlich nicht wie die Weihnachtsbelays, das darstellen mit Hirten und Weisen alle zusammen. Die Hirten kamen wohl zu der Herberge und zu der Hölle oder zu dem Stall hinter der Herberge. Die Weisen kommen offenbar zu einem Haus, sagt der Text. Kapitel 3, Verse 1 bis 12. Der Dienst der Türhüter, Johannes in der Wüste. Seine Kleidung, Vers 4, Kamelenhaar und ein lederner Gürtel. Erinnert uns an Elia, der größte Prophet des Alten Testaments. Aber wichtiger noch, wer ist der hinter dir am Weg ist, Johannes? Du bist der Türhüter. Wem machst du die Tür auf? Wessen Weg bereitest du? Johannes antwortet in Vers 11. Der aber nach mir auf diesem Weg kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. In seinen Augen ist er nicht einmal würdig, den geringsten Sklavendienst an ihm zu tun. Denn der nach ihm Kommenden, dessen Weg er bereitet, tauft mit Heiligem Geist und mit Feuer. Was heißt das? Manche Christen, besonders aus manchen Pfingstbewegungen, sehen in Apostelgeschichte 2 die sogenannte Geistestaufe und die Feuertaufe. Und sie wollen im Geist und in Feuer getauft. Aber beachte hier, dass Jesus redet in diesem Kontext zu den Pharisäern. Und er sagt ihnen, den Pharisäern und Sadduzäern, dass sie ein Haufen Schlangen sind. Dass sie Schlangenbrut sind. Und wer hat sie gewarnt, zu fliehen vor dem kommenden Zorn? Verwechseln nicht Flucht mit Buße, ist was Johannes sagen will. Ich kenne das von meiner Kindheit. Wir haben etwa 30 Hektar Wald gehabt und ich habe viel im Wald gearbeitet. Und da haben wir öfters Zweige von den Bäumen, die wir gefällt haben, auf große Haufen gelegt. Und irgendwann einmal haben wir diese vertrockneten Dinge gebrannt. Und da in der Gegend, wo ich wohnte in Amerika, war es nicht selten, man zündet den Haufen an und dann fangen die Schlangen aus, von unterhalb dem Haufen zu kommen. Die Klapperschlange schlägt da aus. Es wäre gefährlich, Flucht mit Bußfertigkeit zu verwechseln, wenn die Schlangen fliehen vor dem Feuer. Die Schlange ist ein kaltblütiges Viech und passt sich gut an. Aber wenn sie spürt auf ihrem Schwanz solche Hitze, dann wird sie fliehen. Fasse sie an den Schwanz an. Ich meine, sie ist hauptsächlich Schwanz. Aber fasse sie an und du wirst sehen, wie bußfertig sie ist. Wer hat euch gewarnt, zu fliehen vor dem kommenden Zorn? Er sagt, es ist wie eine Axt gelegt an die Wurzel eines Baumes. Gehst du im Wald oder gehst du im Garten, im Obstgarten, und du siehst die ganzen Äpfelbäume da und da ist ein Apfelbaum stehen mit faulen Apfeln da oben und da liegt auf den Bäumen des Apfelbaums oder auf die Wurzel des Apfelbaums liegt eine Axt. Was denkst du? Ja, den werden wir bald wegmachen, oder? Seine Tage sind gezählt. Leute, er wird kommen. Seine Wurfschaufel, Kapitel Vers 12, ist in seiner Hand. Er wird seine Tinne durch und durch reinigen, seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Die Rede ist nicht von einer Feuertaufe, etwas, worauf der Christ sich freuen sollte. Die Rede hier ist von der Hölle. Die Rede hier ist vom Gericht. Wer ist dieser nach mir Kommende? Warum bin ich nicht würdig, sagt Johannes, dass ich überhaupt seine Sandalen trage? Ja, weil dieser ist derjenige, der der Welt richten wird. Er wird dich entweder retten und mit dem Geist taufen, dich sozusagen in seine Scheune bringen, in der großen Ernte der Erretteten. Oder er wird dich von den Erretteten absondern wie Spreu von Weizen und er wird verbrennen, du wirst verbrennen mit Feuer. Wer hat euch gewarnt zu fliehen? Und so hier schon in den ersten Kapiteln des Matthäus-Evangeliums wird uns die Identität des Herrn dargestellt. Johannes bereitet den Weg des Herrn, der Weltrichter, der Retter. Eigentlich in den ersten Versen zitiert Matthäus Jesaja 40. Lesen wir ein paar Verse. Jesaja 40, zu sehen, wer dieser Jesus ist. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht der Herr, redet zu den Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet, dass seine Schuld abgetragen ist, denn es hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für all seine Sünden. Vers 3. Eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn, ebnet der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhört, jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Natürlich poetische Sprache. Und das Höckrige soll zur Ebene werden, das Hügelige zur Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen.
Vers 9. Auf einem hohen Berg steigt hinauf, du Freudenboten Zion. Erhebe mit Macht deiner Stimme, du Freudenboten Jerusalem. Erhebe sie, fürchte dich nicht. Sprich zu den Städten Judas, siehe da euer Gott. Siehe, der Herr kommt mit Kraft. Und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Vers 11. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinem Arm tragen oder nehmen und in seinem Gewandbausch tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Wer kommt? Ja, der König. Aber wer ist der König? Er ist Jehova selbst, sagt der Text. Siehe, dieser ist Gott. Und so wird er dargestellt, er kommt. Kapitel 3, Stimme in der Wüste, bereite den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Und dieses Bild kommt aus der Zeit der Antiken, wenn ein großer König oder Kaiser eine Stadt besucht hat. Man hat die Stadt vorsorglich zubereitet auf den Besuch des Königs. Ich kann mich erinnern, als der König von Nepal heiratete, vor etwa 15 Jahren, haben sie in Kathmandu die ganzen amerikanischen und europäischen Hippies ausgetrieben. Alle Hunde und Katzen haben sie vergiftet und entfernt. Sie haben die Häuser zumindest auf einer Seite alle gestrichen und neu verputzt. Denn der König sollte Kathmandu sehen in seiner Herrlichkeit. Man bereitete die Stadt auf die Hochzeit vor. Und das ist, was auch Johannes hier sagen will. Israel, hier kommt euer König. Seid ihr bereit? Ihr sollt das Höckrige ebnen. Ihr sollt den Weg bahnen, dass der König Zugang zu euch hat. Und dieser Zugang, ja, er redet hier nicht von tatsächlichen Straßen und Putz und Farbe. Er redet von dem moralischen Zustand des Volkes. Seid ihr bereit? Bereite dich vor. Bereite einen Weg für den Weg für den Herrn in dein eigenes Herz. Der Herr kommt zu dir. Bist du bereit? Tu Buße. Kehr um. Ich möchte dich ganz persönlich fragen, würde der Herr Jesus kommen? Ich sage jetzt wiederkommen. Heute. Wärst du bereit? Bist du in der Herzenshaltung, wo du bereit bist für die Wiederkunft Christi heute? Ist dein Leben in Ordnung? Möchtest du jetzt so gefunden werden, wie du bist? Das Königreich ist nah. Vers 13 bis 17, die Taufe des Herrn Jesus. Eines Tages kommt Jesus zu seinem Cousin Johannes. Und wir bemerken hier, zuerst wollte Johannes ihn nicht taufen. Es erinnert uns an diese Geschichte von Josef und Maria. Josef war ein gerechter Mann. Und als gerechter Mann wollte er Maria nicht heiraten. Selbstverständlich. Für ihn war es nicht irgendwie eine kleine Labalie, dass seine Verlobte eine Beziehung zum anderen Mann gehabt hat. Weil ein gerechter Mann war, er wollte nicht die Ehe mit ihr eingehen. Aber Gott ist eingegriffen in diese Geschichte. Beachte, dass Jesus und Johannes reden hier über Gerechtigkeit. Und Johannes will den Herrn nicht taufen. Er sagte, nein, ich dich taufen, das geziemt sich nicht, Herr. Und der Herr sagte, ja, aber es geziemt sich so, dass wir alle Gerechtigkeit erfüllen. Und Gott wollte es offenbar. Denn als Johannes Jesus getauft hat, öffnete die Himmel. Und der Heilige Geist ist niedergekommen auf ihn.
und hat ihn gesalbt, als König öffentlich eingeführt für seinen Dienst. Nicht ein Prophet und nicht ein Priester, der mit Öl ihn salbte. Nein, Gott selbst salbt den König mit dem Heiligen Geist. Ah, es erinnert uns auch an diese Geschichte, oder? Der gerechte Vater oder der gerechte Ehemann oder Mann wollte Maria nicht zur Frau nehmen, aber Gott hat angegriffen. Und der Heilige Geist ist runtergekommen und hat in ihr das Heilige gezeugt. Der Herr musste Johannes überreden. Es geziemt sich, Johannes, dass wir das tun, auf dass alle Gerechtigkeit erfüllt wird. Wie wird alle Gerechtigkeit erfüllt? Paulus schreibt uns das in Römer 8. Das dem Gesetz Unmögliche tat Gott, indem er seinen Sohn, seinen eigenen in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde sandte und für die Sünde sandte, hat er Sünde im Fleisch verurteilt. Gott sandte seinen Sohn und er identifizierte sich mit der Menschheit. Er kam in wirklichem Fleisch, in einem Körper, den man gewöhnlich benutzt, zu sündigen und Gottes Gesetz zu übertreten. Er kam als wirklicher Mensch in einem wirklichen Körper. Und er starb für uns. Und hier, wo er sieht, diese bußfertige Überrest Israel zu Johannes kommen und sie tun ihre Sünde kund und sie tun Buße, Jesus identifiziert sich mit dem bußfertigen Überrest, indem er sich taufen lässt. Aber dabei öffentlich gesagt, der Himmel konnte sich nicht fassen, der Vater sagte vom Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Beachte, wie Matthäus in diesen ersten Kapiteln die Identität des Hirtenkönigs uns immer wieder vor Augen malt. Der ist der Herr selbst, der Weltrichter, der Weltretter. Sein Name besagt Errettung, sein Titel, dass er der Gottmensch ist. Und hier, die ganze Dreieinigkeit auf einmal sichtbar, der Vater hörbar vom Himmel, der Heilige Geist wie ein Taube bleibend auf ihm. Und der König, knietief im Schlamm, identifiziert mit Sünden, dabei, um uns zu erretten. Ja, wer ist er? Er ist Emmanuel, er ist Gott mit uns. Wer ist er? Er ist Jesus. Er ist Gottes Befreiung für uns. Wie viel Uhr ist es jetzt? Aha. Aber dieser junge Mann muss erprobt werden. Ist er tauglich als Retter? Er wird erprobt. Nach seiner Taufe wird er geführt in die Wüste, Kapitel 4, und erprobt vom Teufel selbst. Der junge Mann hungert in der Wüste. Das erinnert uns vielleicht an den krassen Gegensatz von dem ersten Menschen im Garten der Lieblichkeiten. Er konnte essen, was er wollte. Er war umgeben von Schönheit. Versucht im Paradies. Gottes Sohn wird versucht in Hunger und Durst in einer Wüste. Die erste Versuchung, Vers 3. Wenn du Gottes Sohn bist, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, mag das diese Steine Brot werden. Bist du hungrig? Es kann nicht sein, dass Gott seinen Sohn in die Wüste führt zu verhungern. Du bist Gottes Sohn, mag die Steine zu Brot. Die sehen eh so aus. Die erste Versuchung war, seine Hoheitsrecht sein Hoheitsrecht als Gottes Sohn unabhängig von Gottes Wort und Willen zu gebrauchen. Versuchung? Ja, wenn du Gottes Sohn bist, ja, das war eine echte Versuchung. Ich war noch nie versucht, Steine zu Brot zu machen. Du? Als Mensch ist das für mich überhaupt keine Versuchung. Aber wenn ich Gottes Sohn wäre, in seiner Situation, wäre das eine Versuchung. Die Antwort, beachte, wie er die Schriften zitiert, nicht von Brot allein soll der Mensch leben. Aber beachte, welche Stellung er einnimmt. Bist du Gottes Sohn? Und er antwortet, der Mensch lebt nicht von Brot allein. Ich bin nicht hier heute vor dir, Satan, um als Gottes Sohn dich zu beeindrucken. Ich bin ein Mensch und ich lebe allein durch Gottes, nicht allein durch Brot, sondern durch Gottes Wort. Und ohne seinen Willen, werde nicht unabhängig von seinem Willen handeln. Zweite Versuchung betrifft die Frömmigkeit des Glaubenslebens. Er sollte die Initiative ergreifen. Er sagt, wenn du Gottes Sohn bist, ja, hier ist eine Möglichkeit, die ganzen Leute zu beeindrucken. Wir sind hier auf der Tempelszene, du kannst dich niederwerfen und Gott vertrauen. Hier gibt es einen Bibelvers. Er wird nicht zulassen, dass du zum Schaden kommst. Du kannst beweisen, dass es einen Gott gibt. Nimm nur einen kleinen Glaubensschritt, sagt der Teufel. Die Versuchung, die Initiative im Glauben zu ergreifen. Das ist eine sehr wichtige Sache, zu unterscheiden. Es gibt auch Christen heute mit dieser Teufelstheologie, dass du dir einen Bibelvers aussuchen kannst und kannst Gott damit herumbefehlen. Du sagst zu Gott, 3. Korinther Kapitel 5, Vers 5 sagt, spring, und Gott soll vom Himmel beantworten, wie hoch. Sie sagen, name it und claim it, weißt du, nenne es und du kannst es in Anspruch nehmen. Und die Leute ergreifen Initiative und nennen das Glauben. Glauben ist nicht Initiative ergreifen. Glauben heißt, Gott hat schon die Initiative ergriffen und ich glaube, was er mir sagt. Und ich handle danach, weil Gottes Wort es sagt. Gott mit Bibelversen herauszufordern, auf die Probe zu stellen, die Initiative zu ergreifen, das ist nicht Frömmigkeit. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen, antwortet Jesus. Dritte Versuchung, Vers 8 bis 11. Mir tut es leid, dass wir so schnell fahren müssen. Dritte Versuchung, Weltlichkeit. Satan, der Widersacher Gottes, den Widersacher Gottes soll Jesus anerkennen. Und sein System, das die Welt anerkennen, um nach vorne zu kommen. Eigentlich widersprach unser Herr Satan nicht, dass er die Macht über diese Weltreiche innehatte. Er weigerte nur, sich dem Satan und seiner Methodik zu unterwerfen. Dem Herrn allein, sagt er, das Alte Testament zitierend, will er dienen. Dem Herrn allein. Er ist Gott. Ihn erkenne ich an. Satan, du hast Gewalt gemacht, es ist wahr, aber ich erkenne dich als meine Autorität nicht an. Gott ist höchste Autorität. Und dieser junge Mann in der Wüste bleibt hungrig und bleibt dürstig und bleibt ohne Reich, ohne Prunk, ohne Reichtum, ohne Macht, denn er erkennt die Vollmacht Satans über ihn nicht an. Und oh, wie das die Geschichte von vielen Gotteskindern immer war und ist. Schadrach, Meshach, Abednego, in einem feurigen Ofen, in Babylon, weil sie sich weigern, den babylonischen König zu vergöttern. Wie viele in Russland bis vor kurzem kein Studienplatz gewesen, sie müssen nach Sibirien gehen und Bäume zählen. Das ist die russische Redewendung von nach Sibirien gehen. Wo gehst du hin? Ich gehe Bäume zählen. Wie viele Menschen haben in verschiedenen Situationen sich, weil sie die bestehende Gewalten nicht anerkannt haben als höchste Autorität in ihrem Leben, haben sie dafür gelitten. Unser Herr erprobt. Lebte er im Mittelalter, wäre er auch auf einem katholischen Scheiterhaufen gelandet. Er weigerte sich, unbiblische Autorität über sein Leben anzuerkennen. So, was ist dein Urteil? Möchte ich am Ende fragen. Ist dieser junge Mann als Retter tauglich? Ist er auf den richtigen Weg gekommen? Der Hebräerbrief antwortet, er lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Und vollendet ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Weil er Gehorsam lernte, weil er erprobt war, weil er all das war, was Gott versprach, ist er Urheber ewigen Heils geworden. Ist er Jesus, Gottes Befreiung, Gottes Errettung für uns. Und so wir sehen, Matthäus uns objektive Gründe vor Augen geführt hat. Jesus ist wirklich der Christus. Er ist auf dem vorgeschriebenen Weg zum Hof der Schafe hinaufgegangen. Der Türhüter Johannes hat ihm den Weg aufgemacht. Und jetzt ruft er uns in die Nachfolge. Jetzt machen wir eine Pause.